High Life in High Heels, der Podcast von und für erfolgreiche Ladies. Präsentiert von Marie-Christine Höfler.
Angst beginnt im Kopf, Mut auch. Mein heutiger Gast hat sich einem sehr ernsten Thema gewidmet, nämlich dem Thema Angst und dem Umgang mit der Angst bei einer Krebsdiagnose. Als selbst Betroffene einst weiß sie damit umzugehen und hat sich auch sehr, sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt und vor allem ist sie ausgebildete Lebens- und Sozialberaterin, hat sehr, sehr viele Schulungen auch dazu gemacht, ist systematischer Coach, NLP-Master-Trainer, Trainer der Erwachsenenbildung und sie ist diplomierte Lehrtrainerin und bietet jetzt auch aufgrund ihrer eigenen Erfahrung begleitet sie Menschen mit der Diagnose Krebs, Menschen, Angehörige und Selbstbetroffene. Herzlich willkommen, Daniela Gschwandner. Ein ja, spannendes Thema und ja, ich glaube ein sehr wichtiges Thema auch, das vielleicht oft auch in unserer Gesellschaft einfach tabuisiert wird. Man spricht nicht über seine Ängste, über seine Befürchtungen und ja, du warst einst selber mal davon betroffen. Wie geht es einem in so einem Moment, wenn man das erfährt, von heute auf morgen?
Ja, also wie du sagst, so von heute auf morgen, so es wird dir der Boden unter den Füßen weggezogen. Ja? Vor allem, es hat keine Voranzeichen irgendwie gegeben oder so. Also war wir wirklich aus dem heiteren Himmel gekommen. Und ja, das macht schon was. Also hat sehr viel bewegt.
Wenn man das Glück hat, dass man das jetzt noch nicht so erlebt hat, ja, in meinem Umfeld, aber ich kann mir vorstellen, wenn das wirklich passiert und man auch mit Menschen spricht, da gibt es ja jetzt nicht so viele, die einen irgendwie auffangen, oder gibt es dann im Spital jemanden, der sagt, nimmt sich doch psychologisch einmal einfach nur im Kopf mit der Psyche, dass man da jemanden hat zum Reden, ist das... Gibt es das?
Also ich hatte das Glück, also ich bin bei einem privaten Frauenarzt, der hat sie wirklich alle Zeit der Welt für mich genommen, den habe ich zwischendurch immer wieder mal anrufen können, der hat mich aufgeklärt, hat mich zwischendurch immer wieder mal drangenommen, der hat mich total gut aufgefangen, was medizinisch betrifft und sehr, sehr gut begleitet. Krankenhaustechnisch eher weniger, aber ich glaube, das ist ein großer Zeitfaktor, ja. Es sind da irrsinnig viele Menschen, die da in dem Warteraum sitzen, die halt alle warten, an dem Tag dran zu kommen. Und da wird es halt dann echt schwierig, auf jede Person so einzugehen. Also gar keinen Vorwurf jetzt irgendwie an die Ärzte oder die im Krankenhaus arbeiten. Aber ich glaube, das ist halt echt, echt schwierig, jede Person so aufzufangen, wie sie es halt gerade jetzt braucht.
Gerade in der Medizin, glaube ich, wird das ja auch oft kritisiert, dass generell bei, sagen wir, Diagnosen, die sehr schwerfällig oder sehr schwerwiegend sind, dass da einfach nicht die Zeit, wie du sagst, da ist, dass man sich der Person so annimmt, wie es auch vielleicht jetzt gerade wichtig wäre, damit die Person auch wieder Mut fassen kann. Wie so also du hast diese Diagnose bekommen und dann gab es diesen Austausch, aber hast du da für dich, wo war so der Moment, wo du gesagt hast, du willst da jetzt andere auch begleiten? Oder?
Ja.
Gab es da einen Anschluss?
Ja, war so eine Wende, ja, so in meinem Denken, in meinen Einstellungen, in meinen Werten. Mein Glück war es wirklich, dass ich während dieser Zeit noch in der Ausbildung zur Lebens- und Sozialberaterin war und also ich glaube nicht an Zufälle, ich glaube, das passiert alles zu einem bestimmten Zeitpunkt, weil genau zu dem Zeitpunkt waren auch in der Ausbildung die Krisenmodule dran. Ja. Also das war wirklich eine sehr, sehr große Hilfe und Unterstützung, einfach so im Hintergrund auch zu wissen, wie die Abläufe sind. Befinde ich mich jetzt in einer Krise? Ja, in welcher Phase von dieser Krise befinde ich mich jetzt gerade? Inwieweit ist es normal, was ich jetzt fühle, wie ich mich verhalte? Und was kommt als Nächster dran? Ja, was kann ich jetzt anstreben? Also es hat mir irrsinnig viel weitergeholfen. Und ich habe dann halt einfach die Erfahrung gemacht, dass man halt im Umfeld nicht immer so aufgefangen wird, wie man es halt gerade braucht. Und der größte Wendepunkt war dann, glaube ich, weil ich selber gemerkt habe, es ist zwar sehr nett, mit Menschen drüber zu plaudern in dieser Situation, und sie sind ja immer alle sehr bemüht, dich auch irgendwie zu unterstützen, aber es kommt halt nicht so anders, wie wenn du mit jemandem sprichst und redest, der das selber schon mal miterlebt hat. Also das ist eine ganz andere Gesprächsführung und ich glaube, genau da ist so dieser Punkt, wo ich sage, ich kann es, ja.
Ja, also ich denke mir jetzt auch, weil ich das Beispiel, weil wir vorhin kurz gesprochen haben, wo du gesagt hast, ja, Kinder, das ist so wie bei der Elternerziehung auch, ja, dass genau. Kinder einfach, wenn ich mit Eltern Tipps holen will oder wie mache ich, wie erziehe ich mein Kind richtig, dann rede ich auch mit erfahrenen Eltern und nicht unbedingt mit Leuten, die jetzt
keine Kinder haben. Ja.
Oder es lieb finden und schön finden, aber jetzt noch nicht das erlebt haben. Also ich denke das auch, dass das ein wahnsinniger Mehrwert ist. Und etwas, kommen wir noch mal ganz kurz dazu zurück, wo du diese Diagnose hattest und du gesagt hast, du hast dich da eigentlich relativ gut betreut gefühlt und es hat sich irgendwie alles so gefügt, dass du verstanden hast. Ja. Was sind das für Gefühle, die einem da hochkommen? Wie, ich stelle mir mal vor, Wut, Trauer, Zorn oder wie ist das so der Verlauf?
Das ist so nicht steuerbar. Ja? Gerade am Anfang ist diese... Und jetzt ganz egal, ob der Verdacht jetzt da ist, eventuell Krebs haben zu können oder ob du jetzt wirklich schon eine Krebsdiagnose hast, ich glaube, an der Angst ändert sich nichts. Die Angst ist die gleiche. Und genau das ist so dieses, da zu wissen, das ist normal, dass man in dem Moment seine Gefühle nicht steuern kann. Ja? Dass es einfach, du gibst so ein Stück weit die Kontrolle über dich, deine Emotionen und deinen Körper ab, ja. Und
an die Ärzte meinst du jetzt oder überhaupt ans Leben? Oder?
Generell an die Angst, ja. Du gibst sie an die Angst ab. Mhm. Die Angst also steuert dich mehr oder weniger. Mhm. Also es ist nicht einmal passiert, dass ich in der Früh zum Beispiel aufgestanden bin, so alltäglich der Weg zur Kaffeemaschine, ja. Und nur bevor das Wasser der Kaffeemaschine runtergelaufen ist, sind die Tränen runtergeschossen, ohne dass es irgendwie kontrollieren, steuern oder sonst irgendwas abkennen. Und das war, das war echt heftig.
Also man kann sagen, du bist jetzt gänzlich geheilt von deiner ursprünglichen Diagnose. Ja.
Ja.
Was hat dir, oder aus deiner Sicht jetzt im Nachhinein betrachtet, was war für dich quasi das Heilmittel sozusagen? Oder weil man sagt ja oft, auch wie du sagst, Angst beginnt im Kopf und die Heilung vielleicht auch. Es war sehr viel Kopfsache, dass du gesagt hast, du hast dann schon.
Ja. Also ich bin überzeugt davon, dass man die Angst nie verlieren wird. Also ich glaube, Angst, überhaupt jetzt in diesem Bezug, dieses Thema, wird mich begleiten, also immer wieder mal. Und es ist aber Einstellungssache, wie ich damit umgehe. Ja? Also ich habe für mich eine sehr gute Strategie entwickelt, um mit ihr gut umgehen zu können. Kommt sie immer wieder mal? Ja, also klar, bei einer jeden Nachuntersuchung ist immer wieder so ein bisschen diese Angst mit dabei, aber im Hintergrund, ja, sie steuert mich nicht. Und genau das ist halt das Ziel, ja.
Auch die Lebensqualität.
Ja, ne? total.
Ich denke mir auch, egal, wovor man Angst hat, aber ist es eigentlich eben so, dass du dich wirklich auf das Thema Krebs und die Angst mit der Krebsdiagnose oder für die Angehörigen umzugehen, ist das wirklich so dein Spezialthema oder sagst du, du hast auch immer wieder andere Angstklienten, die zu dir kommen?
Das ist witzig, ja, weil das ist mir jetzt im Nachhinein dann erst bewusst geworden, dass ich ja immer wieder im Lerntraining Kinder hatte, die wirklich mit Schulangst zu kämpfen hatten, Angst vor Schularbeiten.
Ja, Klein- und Kleinstkind-Pädagogin hast ja lange als Pädagogin gearbeitet.
Ja.
Daher ist es vielleicht auch naheliegend, dass du vielleicht hier ganz kurz erklärt, dass jetzt die Kinder auch zu dir kommen. Aber das heißt, das ist auch ein Thema, was du aufgreifst.
Mhm. Ja, also es war weniger so dieses Arbeiten an Lernstrategien, sondern wirklich sehr, sehr häufig, dass Kinder zu mir gekommen sind, weil sie eben Angst vor Schularbeiten hatten, Angst vor Tests hatten, ja. Und einfach da dann wieder Blackout und solche Geschichten. Also es war immer wieder, also im Nachhinein dann ist mir das dann eigentlich bewusst geworden, dass dieses Thema, irgendwie habe ich es immer wieder schon so wieder angezogen. Und meine Diagnose dazu mal sehe ich heute trotzdem mit einer Dankbarkeit, weil wenn zu dieser Punkt nicht gewesen wäre in meinem Leben, hätte ich auch diesen Weg wahrscheinlich nicht eingeschlagen.
Würdest du meinen, dass es dich noch stärker gemacht hat?
Ja.
Oder noch?
Definitiv.
Ja. Das
klingt vielleicht jetzt so komisch, aber war es dann so gesehen eine Bereicherung auch?
Ja, also wenn man das Wofür erkennt, ja, und starke Menschen kriegen starke Themen. Also dieser Satz, der hat mich dort zumals echt bewegt und hat mir auch ein Stück weit geholfen, um's besser annehmen zu können.
Ein bisschen die Muskeln wieder pushen.
Ja. So ja, weil mit einem kleineren Thema hätte ich vielleicht gar nicht so hingeschaut.
Nochmal zum Thema Angst im Allgemeinen. Das heißt, wirst du das jetzt auch in Zukunft mehr eher breiter fächern, nicht generell den Thema Menschen mit großen oder ich sage jetzt mal mit überdurchschnittlicher Angst widmen oder möchtest du schon eher den Fokus auf die Krebspatienten sozusagen oder auch Angehörige von Krebspatienten?
Also ich würde mal sagen, da bleibe ich offen. Das ist jetzt einmal definitiv ein Thema, was mich selber noch sehr, sehr bewegt, ja, wo ich einfach glaube, da kann ich eine gute Unterstützung sein. Abgesehen davon ist es ja nicht so, dass ich direkt an der Angst arbeite, weil das obliegt ja den Therapeuten. Ich arbeite halt als Lebens- und Sozialberater, arbeitest du an den gesunden Anteilen des Menschen. Das heißt, du schaust halt wirklich rundherum, eine Strategie zu entwickeln, um genau mit diesem Punkt, mit dieser Angst eben besser umgehen zu können. Ich habe sehr intensiv an einem Modell gearbeitet, zu diesem Anti-Angst-Pentagramm, wo man halt wirklich ja, mit inbegriffen sind zum Beispiel so diese 5 Säulen der Identität, ja, und dann noch 5 weitere Punkte, die halt einfach wirklich dieses ganze Umfeld eines Menschen abdecken, wo man halt wirklich im Speziellen dann also Punkte rausnehmen kann, um die wieder aufzubauen, damit sie halt eine gute Stütze für diesen Menschen in dieser Situation sein können.
Mhm. Das heißt quasi die Selbst, wenn man so sagen will, die Selbstheilungskräfte, oder?
Ja, die Selbstwirksamkeit zu aktivieren. Ja, genau.
Ja, ja. Sehr, sehr spannend. Ich denke mir, jeder Mensch, oder? Kennt das, jeder Mensch hat Angst. Es ist ja auch etwas Natürliches, etwas, was uns ja auch schützt.
Ja, genau.
Aber trotzdem, ich glaube halt alles, wenn es einen dann mal behindert im Leben oder wenn man mal merkt, ich komme hier nicht mehr weiter. Ja. Es gibt ja wahnsinnig viele. Mein Krebs ist ja mittlerweile leider Gottes schon fast zum Alltag geworden, auch in der Gesellschaft. Wie viele, so aus deiner Erfahrung, nehmen denn generell so eine Betreuung in Anspruch?
Das ist dann sehr spannend, ja. Ich glaube, der Bedarf ist ein sehr hoher, weil, wie du vorher gerade gesagt hast, es gibt immer mehr Menschen, es gibt immer jüngere Menschen, ja, die davon betroffen sind und mit ihnen dann natürlich auch die Angehörigen. Und ich glaube, heute ist es doch immer noch ein Thema, das man gern zu Hause austrägt, weil es halt doch ein sehr emotionales, ein sehr privates Thema ist und wir Menschen halt nicht unbedingt so dazu neigen, unsere Emotionen zu zeigen, also doch eher mehr im Verborgenen. Und ich glaube, da ist halt nur der Bedarf schon da, dass die Leute mehr mit diesem Thema vielleicht wirklich Unterstützung suchen, nicht jetzt nur von den Ärzten her, sondern auch wirklich, also dieses Umfeld auch wieder mit aufzubauen, damit auch das wieder gute Stütze sein kann. Ja.
Ich kann mir vorstellen, dass es auch damit einhergeht, dass man sagt, man denkt, ach, das muss man jetzt alles selber schaffen und alleine schaffen. Ja. Oder es ist eine Situation, die einen wahrscheinlich einfach gänzlich überfordert.
Ja.
Und wieso, glaubst du, wird das nicht automatisch schon irgendwie mehr angeboten? Ich weiß schon, es ist von den Ärzten nicht, aber dass das einfach auch schon vom System her so vorgesehen ist, das einfach, heißt ja nicht, dass man es machen muss, aber dass einfach die Hilfe angeboten wird, dass es da ist und dass es auch dieses Tabuthema vielleicht ein bisschen verliert, weil das sicher ein starkes Thema ist.
Ja. Also ich glaube, dass gerade Betroffene, also wir haben sehr stark so diesen Schutzmechanismus auch den anderen gegenüber, ja, also man will ja niemanden zur Last fallen, ja, und man will den anderen im Umfeld ja keine Angst machen, ja, so dieses, wie du sagst, nicht, schaffe ich schon selber, und gerade so am Anfang in dieser Phase, auch vielleicht, wo es noch nicht so ganz sicher ist, was jetzt ist, also du hast ja diese Diagnose nicht gleich am Tisch liegen, also das ist ja einige Untersuchungen, einige Zeit, die da verstreicht, halt einfach nicht zu wissen, was jetzt Sache ist und wo gehe ich jetzt hin, ja, weil ich weiß ja gar nicht, habe ich das, habe ich es nicht, und du bist halt nur so in dieser Schockphase drinnen, dass du halt einfach auch die du hast diese Energie nicht, dir irgendjemanden zu suchen. Ja. Dass du jetzt sagst, okay, und ich hänge mich jetzt ins Internet oder ich suche da irgendwo. Ja. Also das ist dann ein Energieaufwand, den du in dieser Phase einfach nicht bringst.
Mhm. Und also angenommen, jetzt jemand anderer hat einfach eine Diagnose, bekommt das gerade, weil ist überfordert mit der Situation, hat vielleicht auch, egal ob er Angehörige hat, die jetzt unterstützend wirken, die aber vielleicht auch überfordert sind mit der Situation, die können sich an dich wenden und du betreust sowohl den Betroffenen als auch die Angehörigen separat oder wie findet das dann zusammen statt?
Na, ich glaube, dass es schon sinnvoll ist, das getrennt anzugehen, dass wirklich Betroffene den Austausch mit Betroffenen haben und Angehörige den Austausch mit Angehörigen, weil es einfach unterschiedliche Thematiken sind. Also es gibt zum Beispiel das Angebot einer begleiteten Selbsthilfegruppe für Betroffene und eine begleitende Selbsthilfegruppe wieder extra für Angehörige, wo es wirklich einen sicheren Rahmen gibt von mindestens 4 bis maximal 8 Personen, die da wirklich sich rege austauschen können, ihre Emotionen herauslassen können, einmal so richtig Dampf ablassen können. All das, was halt im Alltag nicht möglich ist oder nicht stattfinden darf, so gesellschaftstechnisch halt nicht. Und dann kommen halt einfach so immer wieder Inputs von mir, so in Richtung Strategie, wie kann ich damit umgehen, probiere es halt einfach einmal aus. Ja. Manchmal sind es halt einfach so lösungsorientierte Fragestellungen, die halt einfach wieder den Blickwinkel so ein bisschen erweitern, wo wir dann wieder sind, so beim Einzelcoaching, also man kann auch Einzelcoaching nutzen, sei es jetzt daheim bei mir in meiner Praxis oder ich verwende da gern so die Methode Walk and Talk, also wirklich auch raus in die Natur zu gehen, über Höhen und Tiefen, so mehr oder weniger wirklich, wie es halt im Leben auch ist. Oder auch ab Februar ist dann das erste Mal, so, wo ich mein Modell vorstelle, so infoabendtechnisch, und dann gibt es halt auch Seminare dazu, dass man wirklich sagt, okay, ich investiere jetzt einen ganzen Tag und ich arbeite jetzt wirklich daran, so ein bisschen die Hintergründe zu kriegen, was für Phasen von Angst gibt es jetzt eigentlich, ja, in was für einer Phase bin ich jetzt gerade, okay, und wie viel ist jetzt normal und wo geht es jetzt nur hin, und also da halt einfach die Situation, in der man jetzt gerade ist, durchschaubarer zu machen, weil dann wird es auch wieder leichter.
Ist halt ein bisschen, die eh schon da ist, auch aufgrund der Diagnose, aber trotzdem, um wieder mehr Kontrolle über sein eigenes Leben zu bekommen.
So dieses Gefühl, das ist eigentlich eh normal und ich stehe jetzt genau da, und dann auch zu sehen von den umliegenden Personen, die alle da sind, genau dem geht es auch so. Oder vielleicht gibt es eine Person, derer geht es nur schlechter, eigentlich habe ich es eh nur gut erwischt. Ja? Also so einfach wirklich da diesen Austausch zu ermöglichen.
Ich denke mir auch, egal in welchem Bereich aus dem Leben, dass diese mentale Kraft und diese mentale Einstellung, die man entwickeln kann, egal was es betrifft, wenn man auch Angst betreffend, so viel bewirken kann. Und es gibt ja auch genug Heiler oder Selbstheilende, die wirklich die schlimmsten Diagnosen hatten, wieder gänzlich geheilt wurden. Also eigentlich ist es ja wirklich das Um und Auf oder das Wichtigste nach so einer Diagnose, dass man wieder seine eigene Psyche aufbaut und vor allem auch sein Denken umgestaltet und das danach ausrichtet, dass es wieder positiv wird oder dass man wieder sagt, okay.
Wieder in den Alltag findet, dass man seinen Alltag halt einfach wieder meistern kann, ohne von der Angst gesteuert oder getrieben zu sein. Ja.
In welchem Altersdurchschnitt sind
es ist echt total unterschiedlich, Also das ist wirklich von die jüngste Klientin war, glaube ich, 26 Jahre. Ja.
Ein heftiges Thema heute. Ja. Das heißt, egal ob Betroffene oder ob selber Angehörige von Betroffenen, wenn es dazu Fragen gibt, am besten schauen auf www.kontrolliere-deine-angst.at. Da können Sie sich alle Infos einholen, ob es Einzelsitzungen gibt oder auch, wie du gesagt hast, Selbsthilfegruppentherapie-Sitzungen. Also es gibt ja wirklich alles mit im Wald gehen und sich da wirklich das herauszusuchen, was auch für einen passt. Und dann wieder Mut zu fassen und gestärkt ins Leben zu gehen. Wir sind bei High Life in High Heels, das ist jetzt so ein Thema gerade, wo man sagt, wie passt denn das zusammen? Aber mir war es einfach ganz wichtig, auch hier mal diesen Aspekt reinzubringen, was was kann man denn eigentlich tun und wie kann man das wieder ins Positive umkehren. Und es gibt so viele, so wie du auch, die das geschafft haben und die das sicher so viele Menschen auch bereichern können und denen Mut machen können. Und das finde ich ganz, ganz toll und vielen Dank, dass du da auch so offen gesprochen hast. Aber abschließend möchte ich jetzt noch eine ganz kurze Frage stellen. Was bedeutet Glück für dich?
Glück bedeutet für mich, das zu tun, was mir Spaß macht, umgeben mit Menschen, die ich liebe.
Sehr, sehr schön. Und was kannst du noch den Zuhörerinnen vielleicht noch mitgeben von dieser Stelle?
Ja, starke Menschen bekommen starke Themen und Wachstum findet immer an der Grenze statt. Ja. Das sind dann so zwei wirklich Zitate, die ich verinnerlicht habe.
Das ist oft, glaube ich, sehr schwer auch in dem Moment so zu sehen, aber...
Ja, einfach nicht aufzugeben, sondern wirklich die Situation als Chance zu sehen.
Sehr, sehr schön.
Ja, danke.
Gratuliere und Dankeschön.
Danke für die Einladung, Marie.
Dieser Podcast wurde präsentiert von Marie-Christine Höfler und Top in Heels, Viennas First High Heels Academy. Du möchtest deine High Heels und Körperkompetenzen verbessern und elegant, sexy und selbstbewusst erscheinen? Dann besuch uns auf www.topinheels.com und finde das passende Training für dich.